Das HIV-Virus gehört seit seiner Entdeckung in den 80er Jahren zu den gefährlichsten Krankheitserregern, wenn die Erkrankung nicht rechtzeitig und umfassend behandelt wird. Die AIDS-Epidemie kostete bisher schätzungsweise 44 Millionen Menschen das Leben. Die meisten starben in Afrika. Heute ist HIV gut behandelbar, vorausgesetzt, die notwendigen Medikamente sind verfügbar und werden rechtzeitig eingenommen. Trotzdem bleibt das Leben mit dieser Diagnose vielschichtig. Wie wird man mit HIV älter? Welche Begleiterkrankungen spielen eine Rolle? Was bedeutet es, psychisch stabil zu bleiben, wenn Stigmatisierung und Einsamkeit belasten? Wo findet man Rat und Unterstützung? Und welche Chancen eröffnen neue Medikamente? Mein Name ist Kurt Eschbacher. Ich verlor in den 80er Jahren auch viele Freunde und Bekannte, die an AIDS gestorben sind. Zum Glück führen trotzdem heute viele Betroffene mit HIV ein erfülltes Leben. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu diesem Podcast über HIV, das Älterwerden mit dieser Krankheit und wie sich das Leben von Betroffenen dank den Fortschritten der Medizin verändert hat. In unserer ersten Folge rund um das Thema HIV, damals, heute Morgen, möchte ich den Einfluss dieser Erkrankung auf die mentale Gesundheit der Betroffenen diskutieren. Ich bin zu Gast bei Peter Dr. Johannes Nemeth. Mein Gesprächspartner ist Oberarzt an der Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene des Unispitals Zürich. Herr Dr. Nemeth, Sie beschäftigen sich seit Jahren mit HIV. Was hat Sie an diesem Thema so interessiert?
Nun, das ist wahr, ich beschäftige mich wirklich seit Jahren mit HIV und ich denke, ich habe ein sehr persönliches Verhältnis dazu, insofern als dass meine wahrscheinlich mit erste Erfahrung so als sehr junger, damals noch Assistenzarzt, war in Zentralafrika, wo letztendlich damals von der Politik in diesem spezifischen Land verboten wurde, dass es HIV gab. Und wir letztendlich eine AIDS-Sterbestation geführt haben, die wir nicht AIDS-Sterbestation nennen durften. Und seither habe ich wie auch noch eine Rechnung mit dem Virus offen. Und ich habe jetzt in dieser Zeit, in dieser meiner beruflichen Karriere, eine dramatische Entwicklung natürlich miterlebt von dieser tödlichen Krankheit, die die Leute auf wirklich grässlichste Art und Weise aus dem Leben reißt. So einem chronischen Zustand, den wir in Einzelnen extrem gut und fast nebenwirkungsfrei kontrollieren können. Und das ist natürlich etwas, was mich sehr freut und auch sehr, sehr etwas, was sehr schön ist und ein Riesenerfolg ist von dem Medizinsystem, das wir da haben.
Was ist eigentlich HIV überhaupt?
Also HIV ist ein Retrovirus. Das Retro ist deshalb wichtig und das muss man sich leider merken, weil es sich gemeinerweise so wie retrograd in das Erbgut einbaut von wichtigen Zellen im Immunsystem und man es dadurch auch nicht mehr rauskriegt. Und dadurch ist es bisher eine lebenslange Infektion, bis auf wenige Ausnahmen. Und dieses Virus stört das Immunsystem sehr stark. Unterschiedlich, aber insgesamt sehr stark, so dass, wenn dann das Immunsystem nicht mehr funktioniert, sozusagen die Polizei des Körpers, dann andere Bakterien, Parasiten und Viren eben die Überhand gewinnen und sich der Körper nicht mehr gegen diese, wir sagen eben opportunistische Infektionen wehren kann und letztendlich dann daran zugrunde geht.
Sie haben Ihre Erfahrung in Afrika dargestellt, jetzt vorhin. Wenn man das Krankheitsbild früher in den 80er Jahren mit dem heutigen vergleicht, was hat sich da verändert?
Im Prinzip fast alles. Früher war das Hauptbild, waren genau eben die Menschen, deren Immunsystem schon sehr geschwächt war und die dann diese ganzen opportunistischen Infektionen entwickelt haben und eben auch dann dran gestorben sind. Und heutzutage können wir in über 90% der Patienten, also in unserer Patientenpopulation, erreichen wir unsere Zielvorgaben, nämlich dass das Virus unterdrückt ist, damit ist das Immunsystem wieder gut, Damit sind die Individuen nicht mehr ansteckbar oder stecken niemanden mehr an und können im Prinzip ein normales Leben führen. Und das ist ein dramatischer Unterschied.
Wie stellt man die Diagnose, damit man mit gewissen Sachen erkennt, dass es sich um HIV handeln könnte?
Gut, das sind diese Bluttests, unsere Standard-Bluttests, mit denen wir mittlerweile sehr sensitiv, relativ früh eine HIV-Diagnose innerhalb der ersten 6 Wochen nach der Exposition beweisen oder ausschließen können.
Kommen dann in der Regel die Patienten zu Ihnen und sagen, ich bin nicht sicher, ob ich jetzt angesteckt bin? Oder was ist der Trigger, der dazu führt, dass Sie überhaupt medizinisch analysieren können, was da im Körper vor sich geht?
Ja, das kommt sehr stark auf den Hintergrund an von den Individuen. Prinzipiell, so ganz in großen Strichen gemalt, ist es so, dass in der Schweiz die Hochrisikopopulationen und überhaupt die Population gut Bescheid weiß und gut aufgeklärt ist. Und wir dadurch diese oft dann nach Risikosituationen relativ schnell eine Diagnose stellen können. Und dadurch, je früher man diesen Schaden am Immunsystem eben verhindert, wenn man mit einer frühen Therapie beginnt, desto besser für alles, oder? Aber in Leuten, die eben nicht aus der Schweiz kommen, sehen wir immer häufiger und es wird immer größeres Problem, eben die sogenannten Late Presenter, eben die, die nicht gewusst haben, dass sie ein Risiko haben, die nicht gewusst haben, dass sie HIV hatten und dann warten, bis sie eben eine AIDS-defining Disease haben.
Die also gewisse Symptome sich genau, anfangen Symptome zu zeigen.
Ja, genau.
Das ist die schwierigere Gruppe zum Behandeln.
Das ist die schwierigere Gruppe zu fischen und auch vor, genau.
Mhm.
Genau so ist es, ja.
Sie haben von Risikogruppen gesprochen. Welches sind diese Gruppen? Wie definieren die sich?
Also die Risikogruppen sind Männer, die Sex mit Männern haben, sind in der Schweiz Migranten aus Hochendemiegebieten und LGBT im weitesten Sinn.
Kann man sagen, heutzutage ist HIV heilbar?
Ja und nein. Also heilbar im engen Sinn ist es klar nicht. Also es ist eine chronische Infektion, die, sobald man keine Medikamente mehr einnimmt, dann wieder aufflammt. Wenn man aber diese Medikamente regelmäßig einnimmt, ist man wie funktionell geheilt und kann ein normales Leben führen, inklusive ein normales Sexualleben, ohne Angst haben für sich oder seine Partner oder Partnerin in irgendeiner Form zu gefährden. Ja, es ist wie eine chronische Krankheit geworden, im Sinn wie Bluthochdruck oder Diabetes. Das ist auch etwas, was man nicht heilen kann, aber mit guten Medikamenten sehr gut im Griff hat.
Sie haben angetönt, vorausgesetzt, man nimmt die Medikamente regelmäßig. Früher musste man zig Pillen schlucken, wie ist das heute?
Heute ist unsere Standardtherapie eine relativ kleine Tablette pro Tag. Und das funktioniert sehr gut. Die haben sehr wenig Nebenwirkungen, diese Medikamente. Und jetzt ist gerade die neue Revolution im Gange, dass es dann nicht mehr nur eine Tablette pro Tag ist, sondern eventuell sogar nur mal eine Tablette pro Woche oder gar nur eine Injektion oder eine Infusion nach 2 Monaten oder 4 Monaten. Das ist wieder der nächste Schritt, dass wir jetzt von dieser Ein-Tablettentherapie zu eventuell nur mehr 3, 4 Infusionen oder Injektionen pro Jahr kommen, dass man nicht einmal mehr die Tabletten einnehmen muss.
Wie stellen Sie jetzt als Arzt sicher, dass diese Tabletten auch genommen werden und nicht plötzlich der Betroffene das Gefühl hat, ja, ich bin ja jetzt gut drauf, es funktioniert alles, ich brauche die Medikamente nicht mehr?
Wir führen lange und intensive Gespräche darüber. Und versuchen, möglichst klar auch zu erklären, was das alles für eine Bedeutung hat. Und ich sage meinen Patienten immer, dass meistens in der Medizin ist alles irgendwie so, sind so Schattierungen oder so zwischen grau und weiß, grau und schwarz. Oder? Bei Bluthochdruck zum Beispiel. Oder? Und beim HIV ist es einfach nicht so. Beim HIV gibt es weiß, also beim HIV gibt es schwarz. Und weiß ist, man nimmt die eine Tablette pro Tag. Und schwarz ist, man nimmt sie nicht. Weil in dem Moment, wo man aufhört, die Medikamente zu nehmen, bricht das HIV wieder aus und stört das Immunsystem und man wird wieder ansteckend. Und je länger es geht, desto schlechter ist das. Das heißt, diese eine Tablette, auf die kommt es einfach wirklich an. Und am Anfang haben wir die Patienten relativ eng, schauen wir denen recht nah, kommen sie relativ häufig. Aber die meisten in unseren Patienten nehmen diese Tabletten, also über 90%, 95% nehmen die Tabletten extrem gut ein, sind eben supprimiert, das können wir dann auch, wir sehen sie auch sofort, wenn sie jemand nicht nimmt, dann kommt das Virus wieder im Blut. Und dadurch hat man dann auch so ein Vertrauensverhältnis, wo die Leute dann einfach nur mehr ein-, zweimal im Jahr vorbeikommen und sich die Medikamente holen und es funktioniert alles sehr gut.
Was ist Ihre Erfahrung? Wie gehen die Patienten auch psychisch mit der Tatsache um, dass sie halt jetzt täglich diese Tablette nehmen müssen und sonst spielt ihr Immunsystem verrückt?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Es ist so, dass viele Menschen heute, egal welcher Altersstufe, Tabletten nehmen. Von Mineralien über irgendwelche anderen Vitaminpräparate und so weiter. Und oft kommt es auf diese eine Tablette mehr oder weniger gar nicht mal so fest an. Und es gibt sehr viele von meinen Patienten, die können das irgendwie so verarbeiten und nehmen das halt einfach und denken gar nicht mehr viel drüber nach. Das war auch für mich zum Beispiel eine sehr intuitive Art und Weise, damit umzugehen. Wahrscheinlich würde ich ähnlich damit umgehen. Allerdings gibt es Einzelne, und das habe ich auch wirklich dann wie unterschätzt, die jedes Mal, wenn sie in der Früh oder am Abend oder wie auch immer diese Tablette zu sich nehmen, sich darüber ärgern, dass sie jetzt diese Tablette müssen einnehmen. Und zwar ist es jetzt häufig bei ihm, zum Beispiel Menschen, die das kongenital, also während der Geburt, gekriegt haben. Und die zum Beispiel profitieren jetzt extrem von unseren, wie sagen, diesen Long-Acting, also diesen zweimonatlichen Spritzen. Weil diese eine, alle zwei Monate zu uns zu kommen, sich eine Spritze zu holen, die übrigens ein bisschen weh macht, für sie viel weniger schlimm ist, als dieses tägliche, die tägliche Erinnerung an dieses Trauma Schicksal. Und Schicksal, das von HIV, oder? Eben, das ist, glaube ich, auch der wichtige Lernpunkt für mich gewesen, ist, dass man nicht zu sehr von sich selber auf andere schließt, sondern es gibt einfach das ganze Spektrum von einzelnen Individuen, denen ist auf gut Deutsch gesagt einfach egal, die nehmen es einfach und die leben einfach ihr Leben und das ist total okay. Und damit ist diese eine Tablette dann auch einfacher, als das alle zwei Monate spritzen. Und dann gibt es andere, die eben sich eben jeden Tag darüber ärgern, dass sie diese Tablette einnehmen müssen. Und die müssen wir dann erwischen und halt richtig behandeln. Und das geht nur, indem man ein Vertrauensverhältnis mit den Leuten aufbaut, immer wieder mit ihnen redet und sich auf die Leute halt einfach einlässt. Und das ist wahrscheinlich die Kunst des Arztes.
Sie haben klar gesagt, man muss das ein Leben lang nehmen. Da habe ich dann das Gefühl, ein Medikament lebenslang zu nehmen, hat vielleicht Nebenwirkungen, die man am Anfang noch nicht kennt. Wie ist das jetzt bei der Behandlung von HIV?
Klar, das ist so. Und die Studien, die wir machen zur Zulassung, die gehen auch nur wenige Jahre. Und dann stoppt man es auch. Und dann ist das Leben dauert ja länger als ein paar wenige Jahre. Es ist so, dass alle diese Medikamente, einfach weil es Medikamente sind, jedes Medikament hat irgendwo irgendwelche Nebenwirkungen. Wir wissen das natürlich und wir haben dadurch auch, wir studieren das im Übrigen auch sehr erfolgreich, gerade in der Schweiz, aber auch global mit unseren verschiedenen Kohorten, um genau dieser Frage nachzugehen, was passiert nach 10 Jahren, was passiert nach 15 Jahren. Insgesamt sind die Medikamente aber sehr gut verträglich mittlerweile, muss man sagen. Ja. Natürlich haben sie geringe Nebenwirkungen, aber es ist nicht zu vergleichen zu der Alternative, nämlich keine Medikamente einzunehmen, oder?
Früher, ich denke da wieder an die 80er Jahre, war diese Erkrankung extrem stigmatisiert. Also man hat von der schwulen Krankheit oder der drogensüchtigen Krankheit gesprochen. Wie ist das heute?
Ich würde jetzt gerne sagen, es hat sich genauso geändert wie unsere Behandlung. Und es hat sich auch geändert, aber es hat sich nicht. Es ist schwierig, das zu quantifizieren, ob sich etwas verbessert hat oder nicht. Aber wenn wir unsere Patienten fragen, ob sie diskriminiert wurden wegen HIV, ob sie Stigma erlebt haben, dann hat eine viel zu viele sagen ja. Und hochrelevant Menschen sagen ja. Und hochrelevant viele Individuen sagen, sie verheimlichen die HIV-Erkrankung. Sie werden auch zum Beispiel auch zum Teil in medizinischem Environment stigmatisiert oder eben schief angeschaut. Und das ist weiterhin ein hochrelevanter Teil. Und ich habe das Gefühl, dass sich das etwas in der Qualität verändert hat, eventuell. Aber es ehrlich gesagt eher wieder schlimmer wird, weil HIV jetzt eben so gut behandelbar ist und diese Galionsfiguren wie Freddie Mercury oder so, die gibt's heute nicht mehr. Heute sind's dann, die nehmen dann ihre Tabletten ein und
findet es umso mehr im Versteckten statt, kann
genau,
man das auch so
genau,
sagen?
Genau, man kann es leichter mittlerweile verstecken. Und es gibt nicht mehr die Vorbilder, die an HIV-AIDS sterben oder die großen, berühmten Menschen. Oder? Das führt schon auch wieder zu einem Unlearning, dass man verlernt, mit was das eigentlich bedeutet, HIV. Hat mich jetzt auch beeindruckt, weil ich habe 4 Kinder und die sind jetzt langsam in der Pubertät und die lernen kaum etwas über HIV bei ihrer Aufklärung, während das bei mir natürlich damals völlig anders war. Man hat schon manchmal das Gefühl, dass insgesamt in der Bevölkerung das Wissen um HIV abnimmt und damit dann die Vorurteile und das Stigma wieder eher zunimmt. Aber das ist ein Gefühl, das kann ich Ihnen jetzt nicht.
Ich teile dieses Gefühl. Ich nehme an, dass auch die Tatsache, dass es eben behandelbar ist und am Schluss eine chronische Krankheit geworden ist, dass das dazu führte, dass man es auch nicht mehr ernst nimmt. Also ich sage dann, ja nun, also ich habe das jetzt, aber es ist ja kein Problem, ich schlucke eine Pille pro Tag. Braucht es mehr Aufklärung Ihrer Ansicht nach?
Ja, ich denke, es braucht mehr Aufklärung. Bestimmt ist nur die Frage, wie man das dann richtig angeht. Weil einfach nur so Informationskampagnen und diese Fortschritte zu zeigen, hilft nicht.
Meine Damen und Herren, die zuhören, dieser Podcast wird unterstützt von Gilead Sciences Switzerland, ein Unternehmen, das sich dafür engagiert, die HIV-Epidemie in der Schweiz, aber auch weltweit zu beenden. Und kommen wir doch jetzt, nehmen wir zurück zur Tatsache, dass immer noch versteckt oder auch offensichtlich eine Diskriminierung herrscht, wenn man diese Krankheit hat. Was raten Sie Ihren Patienten, wie damit umzugehen?
Also ich habe eine ganz klare Antwort auf das. Ich sage, dass sie diese Diagnose hier mit mir teilen und mit ihren allerengsten Partnern oder Freunden, mit denen man am besten an einer Hand abzählen kann, maximal. Und alle anderen geht das einfach gar nichts an.
Man kann auch sagen, und da gibt es ja Studien dazu, dass die Krankheit und auch die Therapie bei etwa einem Drittel der Patientinnen und Patienten zu Depressionen führen kann oder führt. Was sehen Sie da als Grund dazu?
Ich würde das ein bisschen anders formulieren. Also was wir wissen, das ist übrigens auch in der Schweiz so, ist, dass wenn wir Leute, die mit HIV leben, untersuchen, dass ein Drittel von denen mentale Probleme haben. Also eben Trauma, Depression, Stigma und so weiter. Und dann muss man das ja auseinanderdröseln, die Kausalität. Oder ist das das HIV-Virus selber? Ist es die Therapie oder ist es unsere Gesellschaft? Was wir wissen ist, dass das HIV-Virus selbst kann Schäden im zentralen Nervensystem machen. Und die können wir, wenn wir die Therapie möglichst früh beginnen, auch sehr gut stoppen. Wobei einzelne auch weiterhin noch gewisse Entzündung haben im ZNS, also im zentralen Nervensystem. Aber insgesamt können wir das ganz gut unterdrücken und das ist extrem wichtig, um eben mögliche Schäden am zentralen Nervensystem, dass das Virus selber wirklich auch verursachen kann, zu unterdrücken. Es gibt einzelne Therapien, die sind assoziiert mit Nebenwirkungen im zentralen Nervensystem, aber das hat eben das eine mit dem anderen ja wenig zu tun. Und zum Beispiel eben das Klassische war das alte Efavirenz, wo zum Teil geraucht wurde, weil es halluzinogen war. Und auch modernere Therapien haben ein gewisses Risiko, zum Beispiel Depressionen zu verursachen. Ein kleines, aber ein sicher ein mögliches Risiko. Und dann gibt's halt eben die Gesellschaft, oder die auch durch Stigma, durch Diskriminierung einen Einfluss hat auf die mentale Gesundheit. Wir müssen es schon vorsichtig auseinandernehmen, weil typischerweise eben HIV zusammenkommt mit einer sexuellen Ausrichtung, die eventuell gerade nicht so populär ist oder nicht in der Schweiz geboren sein oder einem Drogenproblem von vor 15 Jahren oder so. Und deshalb die Kausalität daraus auseinanderzudröseln ist schwierig. Insgesamt ist aber ganz klar, dass die HIV-Therapie bewiesenermaßen die Schäden am zentralen Nervensystem verhindert und dadurch die mentale Gesundheit insgesamt sicher verbessert.
Also ist es nicht primär eine Konsequenz der Behandlung, sondern eine Konsequenz, ich sage es jetzt mal so grob gesagt, der gesellschaftlichen Exposition, die zu solchen Depressionen führen kann?
Es ist sicher, wir sagen ihm ja immer multifaktoriell. Ja, es gibt wahrscheinlich einen gewissen Einfluss von verschiedenen Parametern, aber zu sagen, dass die Therapie zu Depression führt, das ist ziemlich sicher nicht richtig. Die Therapie kann vielleicht mit gewissen Medikamenten, die wir dann übrigens auch wechseln können, zu Medikamenten, die weniger assoziiert sind mit Depression, etwas vielleicht verstärken.
Kann man jetzt im Spitalalltag, in dem Sie auch persönlich stehen, wenn solche Depressionen auftauchen, die Patienten auch richtig behandeln, gibt es dann Kolleginnen und Kollegen, die Ihnen psychologisch zur Seite stehen? Oder wie lösen Sie dann das Problem? Oder drücken Sie einfach auf den Medi-Knopf in der Hoffnung, dass damit die Depressionen verschwinden?
Also es gibt da verschiedene Ansätze. Es gibt einzelne Psychologen und Psychiater, die wir auch kennen und mit denen wir auch zusammenarbeiten, die einen gewissen, nicht spezialisiert sind, aber einen Schwerpunkt haben für Leute, die mit HIV leben. Es gibt Selbsthilfegruppen, wo man die Leute zuweisen kann oder wenigstens nicht zuweisen oder halt auch sagen kann, die gibt diese Selbsthilfegruppe gibt. Bitte meldet euch dort. Und ja, man muss halt auf die Leute eingehen und versuchen, mit ihnen diese Probleme auch wirklich einfach spezifisch zu besprechen. Und manchmal, ja, drücke ich dann auch auf den Medi-Knopf, wenn das alles irgendwie nicht hilft und, was weiß ich, die Schlafstörungen weiter bestehen, dann hilft es manchmal einfach mal wieder 2 Wochen lang gut zu schlafen. Das hilft, da helfen die Medikamente dann auch wirklich.
Ich habe gehört, dass auch jetzt nicht nur depressive Entwicklungen geschehen können im Zusammenhang mit dieser Krankheit, sondern auch kognitive Einschränkungen. Was ist da Ihre Erfahrung?
Da sind wir aktiv daran, das zu studieren, wie stark das ist. Es gibt klare Hinweise, dass es auch bei einzelnen Patienten trotz viraler Suppression Veränderungen gibt. Aber wie man damit richtig umgeht, wie man das richtig diagnostiziert, da sind wir jetzt noch dran, das zu erforschen.
In welche Richtung gehen die Resultate voraussichtlich? Haben Sie da schon einen Anhaltspunkt?
Also das Wichtigste ist, dass wir es früh können diagnostizieren und früh behandeln können. Das ist immer das Gleiche bisher. Das ist wahrscheinlich bisher so das, was am konsistentesten ist, von wenn man alle diese Studien zusammenträgt.
Stimmt es, dass jetzt, sei es kognitive Einschränkungen oder Depressionen, die Therapietreue belasten, um nicht zu sagen einschränken? Haben Sie diese Erfahrung gemacht?
Natürlich, das ist so. Also je eingeschränkter jemand ist von der Kognition, desto schwieriger ist es dann zu erklären, wie wichtig es ist, die Therapie einzunehmen. Das ist ganz klar so. Das hat natürlich einen Einfluss und auch die Depression hat auch einen Einfluss auf die Therapietreue. Oft genug, zum Glück, kriegen wir es dann trotzdem so hin, dass die Leute trotz Depression und trotz depressiver Phasen ihre Medikamente trotzdem schaffen einzunehmen. Die Hoffnung ist dann auch, dass mit diesen neueren Medikamenten, die ich schon angetönt habe, mit diesen Depotpräparaten, dass dann diese Art von Maladherenz oder Unvermögen, die regelmäßig die Tabletten einzunehmen, dann auch wieder abgepuffert wird.
Man kann relativ einfach diagnostizieren, wie der Zustand aufgrund von Blutuntersuchungen des Patienten ist. Aber es ist komplex, dieser Person dann Zusammenhänge, wenn es Schwierigkeiten gibt, darzulegen.
Das ist so.
Ist das im Alltag bei Ihnen als Arzt noch möglich oder stehen Sie selber unter so großem Druck, dass Sie da eigentlich den zeitlichen Aufwand gar nicht bringen können?
Gute Frage. Es gibt Einzelne, wo man wirklich sagen muss, da haben wir nicht genug Zeit gehabt im Retrospekt. Wir hier bei uns nehmen uns gerade um die Erstdiagnose insgesamt sehr viel Zeit, erklären die Dinge immer wieder und wir sehen die Leute dann auch relativ engmaschig und nehmen uns auch wirklich aktiv Zeit. Und dadurch, dass man die Leute auch immer wieder sieht, versteht man auch besser, was eigentlich vom Gespräch überhaupt hängen geblieben ist. Und dann wiederholt man das und ich denke wenigstens, ich hoffe, das ist halt immer natürlich meine Perspektive, dass meine Patienten das, was ich ihnen erklärt habe, verstanden haben und wenn sie es eben nicht verstanden haben, dass sie dann auch mich fragen, was jetzt eigentlich das ist. Und ich denke, dass ich im Moment, so wie es jetzt ist, mit meinen Patienten schon so reden kann, dass sie das dann verstanden haben. Ja.
Auch, dass sie spüren können, intuitiv, ist das jetzt eigentlich angekommen, was ich gesagt habe oder nicht. Das ist ja eigentlich auch eine ärztliche Voraussetzung, dass man das mitbringt, dieses Gespür, aber das natürlich oftmals gar nicht zum Tragen kommt, weil die Hektik des Alltages viel stärker ist.
Das ist so und natürlich eben, wir haben dann auch Migranten mit einer riesen Sprachbarriere, wo völlig andere Konzepte haben vom Leben, ja, wenn sie mit jemandem aus Tibet sprechen und irgendetwas über DNA erzählen und Zellen und die sind in einem klassischen, spirituellen, tibetanischen kleinen Dorf aufgewachsen. Da ist es extrem schwierig, überhaupt mal selbst mit Dolmetschern die richtige Ebene zu finden, weil da ist die Gefahr sehr groß, dass man aneinander vorbeiredet. Ja. Wie gesagt, es hilft dann, dadurch, dass es eben ein chronischer Zustand ist und man die Leute immer wieder sieht, dass man dann nie versteht, was dem Gegenüber wirklich wichtig ist. Was weiß ich, sind es die Kinder, sind es der Partner oder weiß der Teufel. Und dann findet man eine Ebene. Mhm. Wie viel man dann von der Biologie wirklich übermittelt hat, das weiß man oft nicht so genau.
Ja. Was ist Ihre Erfahrung neben jetzt der medizinischen Begleitung? Wie wichtig ist der Lebensstil, um mit dieser chronischen Erkrankung irgendwie Frieden schließen zu können, wenn ich das so dumm ausdrücken darf?
Also insgesamt ist mittlerweile der Lebensstil der wichtigste Determinator, wie man mit HIV lebt. Mhm. Weil eben die Medikamente so effektiv sind, das betrifft jeden mit oder ohne HIV. Wenn man zu viel isst, wenn man zu viel Alkohol trinkt, wenn man sich nicht bewegt und wenn man raucht, dann ist das ungesund. Und das ist mittlerweile genauso wichtig für Leute mit HIV wie die ohne HIV. Und das ist das, womit wir auch jeden Tag meistens am Kämpfen sind, die klassischen.
Werden Sie dann manchmal auch zum Prediger?
Prediger? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Ja, natürlich. Ja. Man sagt ja immer das Gleiche. Ja. Aber es ist schwierig, dann weniger zu essen und weniger zu trinken und auf und zu rauchen. Ja. Das ist so und das hat mich immer wieder, ja. Wahrscheinlich wird man schon zum Prediger. Ja, ich auch. Ja.
Kann man sagen, dass die Schweiz jetzt in der Behandlung dieser Krankheit gut aufgestellt ist, auch im Vergleich zum europäischen Umfeld? Und wo sehen Sie jetzt eigentlich unsere Assets, dass man da wirklich eine tolle Behandlung kriegen kann?
Also ich war jetzt gerade auf diesem europäischen Kongress für HIV-AIDS und die Schweiz ist in allen den wichtigen Kategorien sehr gut. Mhm. Aber innerhalb von Europa gibt es halt starke Unterschiede und es gibt ein gewisses Gefälle in den Osten, wo weniger Leute diagnostiziert sind, weniger gut behandelt, weniger gut supprimiert.
Hat das auch etwas mit der Kultur zu tun oder ist es einfach eine Voraussetzung der volkswirtschaftlichen Möglichkeiten?
Also ich glaube, das hat mehr was mit der Volkswirtschaft zu tun als mit der Kultur. Ja, ich glaube, das hat was einfach mit Geld zu tun, auf gut Deutsch. Ja. So gut kenne ich die Literatur auch nicht, aber typischerweise, wenn man die Medikamente zur Verfügung stellt, auch in anderen Kulturen, siehe PEPFAR in Subsahara-Afrika, dann funktioniert das extrem gut. Und wenn man es ihnen dann wegnimmt, wie man es jetzt auch sieht, dann kommt es halt wieder. Mhm. Das hat wenig mit der Kultur, sondern eher einfach mit den Mitteln zu tun, denke ich. Mhm. Genau.
Was gibt Ihnen als Arzt jetzt, der immer wieder mit solchen Patienten zu tun hat, am meisten Hoffnung für die Zukunft?
Also ich glaube, wir sind ja schon extrem weit gekommen und es gibt es jetzt diesen nächsten Schritt, wo wir Medikamente geben können, die dann eben noch einfacher einzunehmen sind und damit die Leute noch einfacher ein normales Leben führen können und dann auch damit auch noch einfacher nicht ansteckend sind. Das ist das eine. Das zweite ist, dass das so in den letzten 10 Jahren diese Präexpositionsprophylaxe extrem wichtig geworden ist.
Und dass man überhaupt eine Ansteckung schon verhindert oder nicht eine Ansteckung behandelt. Das
genau
ist ja
so
der Unterschied.
Das ist der Unterschied. Und eben, da gibt es jetzt eben diese neuen Medikamente, die dafür extrem effektiv sind. Das ist unglaublich effektiv. Wirklich fast wie biologische Wunder. Und das natürlich gibt mir die Hoffnung, dass wenn man das konsequent durchsetzen würde, und das sollten wir alle, eben nicht nur in der Schweiz, sondern in Europa und auch global gesehen, da könnte man wirklich dramatisch diesem HIV aus Bein stellen. Das ist irgendwie eine
Ihr
gute Vision.
Ihr Anfangswunsch wäre damit auch in Erfüllung gegangen.
Genau.
Was erwarten Sie von unserer Gesellschaft in dieser Frage?
Man muss sagen, in der Schweiz ist ja dieser soziale Kontrakt, funktioniert ja noch. Das ist so. Und ich denke, dass es Mittel gibt, um Leute, die sich mit diesem Virus angesteckt haben, anständig behandeln zu können. Das ist weiterhin super wichtig. Und wir brauchen das. Wir brauchen auch weiterhin Forschung, damit wir uns weiterentwickeln können und auch eben diese offenen, die noch offenen Fragen, die wir auch schon ein bisschen andiskutiert haben, weiter bearbeiten können. Ich glaube, das ist so, was ich mir von der Gesellschaft vielleicht dann wünschen würde, wäre, dass das mit dem Stigma und das mit dem die Leute ausgrenzen wegen ihrer sexuellen Ausrichtung oder wegen ihrer Herkunft, wenn wir das ein bisschen verändern könnten, langfristig, das wäre ein schöner Gedanke.
In der heutigen Zeit schon fast ein frommer Wunsch, den man da zum Himmel schickt.
Ich komme hier wieder wie vor mir ein Prediger.
Nein, ich finde es wunderbar. Aber sagen Sie mir, was erwarten Sie dann auch von Ihren Patienten? Die haben ja auch das Recht als Arzt, der sich bemüht, Menschen zu helfen, etwas von diesen Menschen zu erwarten.
Gute Frage. Die Frage habe ich mir nicht sehr oft gestellt. Was ich erwarte, ist, dass die Leute offen mit mir sind und mir sagen, wo ihre Probleme sind, damit wir sie gemeinsam angehen können. Und inklusive, wenn ich ihnen, aus irgendwelchen Gründen ich jetzt als Person diesem Patienten nicht passe, dann hoffe ich, dass mir die Leute das sagen. Und dann finde ich einen anderen Doktor für den. Ich glaube, das ist so, dass man eben ein gewisses Vertrauensverhältnis hat, damit ich dann eben rausfinden kann, braucht's die Tablette oder braucht's die Spritze oder muss ich ihn oder sie zur Selbsthilfegruppe schicken oder soll ich am besten gar nichts sagen oder so. Und dafür braucht's eine gewisse Offenheit und das ist wahrscheinlich das, was ich hoffe, was meine Patienten mir gegenüber sind.
Denken Sie, dass irgendwann mal dieses Virus von der Erde verschwindet?
Wenn Sie mich vor 10 Jahren gefragt hätten, hätte ich gesagt, ja. Im Moment habe ich so das Gefühl, dass Dinge, die wir noch mit einfachen Mitteln, wie zum Beispiel die Masern, im Griff hatten, dass mit die jetzt wiederkommen, bin ich wieder pessimistischer. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch sehr viele junge, intelligente Wissenschaftler am Forschen an dieser Krankheit. Und auch wir machen immer weiter und versuchen, neue Methoden rauszufinden, wie man dieses Virus rauskitzeln kann dann aus diesem letzten Reservoir da im Körper. Und wir sind auch weiterhin, auch wir und ich persönlich, auch weiterhin am Studien und Protokolle machen, um diese letzte Barriere zu überwinden. Wann das passiert, traue ich mich nicht vorherzusagen. Ob es passiert, traue ich mich auch nicht vorherzusagen. Aber was ich Ihnen versprechen kann, ist, dass ich mache das weiter.
Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Nemeth. Das war das erste Gespräch vom Podcast HIV damals heute Morgen. In der nächsten Folge sprechen wir mit Professor Huldrych Günthert über die Konsequenzen von Resistenzen und ihren Auswirkungen auf die Behandlungsmöglichkeiten bei HIV. Das war unser Podcast. Ich hoffe, dass Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind.